Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Das ist auch das Thema. Bevor ich darüber sprechen werde, noch einige kurze Ansagen. Am Dienstag, jetzt nächsten Dienstag, ist um 12 Uhr eine Beerdigung von der Mutter von unserer Glaubensschwester Gabi Krause. Und zwar wird die stattfinden auf dem Laher Friedhof. Dort finden wir uns ein, diejenigen, die Zeit haben und die Möglichkeit haben, um 12 Uhr in der kleinen Kapelle. Es geht eine gute halbe Stunde und danach ist die Möglichkeit und die Einladung für alle, die gekommen sind, anschließend hier noch zusammenzukommen zu einer Gedenkfeier, wo wir dann noch miteinander ins Gespräch kommen, natürlich auch Kaffee und Kuchen oder Suppe oder wie auch immer. Also das wäre nächsten Dienstag um 12 Uhr Laher Friedhof. Ja, dann weise ich darauf hin, dass wir ja im Rahmen zurzeit eine Predigtreihe durchnehmen, wo wir Verantwortlichen aus der Gemeinde der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass man über dieses Thema mal etwas hört, besser sogar dann noch praktiziert. Und das ist so fortlaufend, das heutige Thema, wir haben es schon gehört und schon einige gute Dinge in der Vorschau darüber gehört, ist das Thema Dienen. Das ist heute dran. Und so, denke ich, starten wir einmal mit der heutigen Botschaft. Es sind übrigens auch, wie in letzter Zeit, auch dort an dem weißen Tisch einige Blätter ausgelegt, wo das Wesentliche, auch die Bibelstellen von der heutigen Predigt, aufgeführt sind. Die kann man sich nach dem Gottesdienst gerne mitnehmen. Und sollten sie alle sein und noch welche gewünscht werden, kann ich noch welche nachkopieren. Als erstes will ich gerne mal, liebe Geschwister, euren Allgemeinwissen testen. Wer kennt eigentlich von euch den alten Fritz? Gibt es da jemanden? Ich hoffe doch einige. Wer in der Geschichte aufgepasst hat, habe ich nebenbei merkt, nicht so. Der wird auch Friedrich der Zweite oder Friedrich der Große genannt. Das war im 18. Jahrhundert. Er war König unter anderem in Preußen gewesen und er soll so einige Aussagen getätigt haben. Eins der bekanntesten Aussagen von ihm lautet wie? Er bezeichnete sich selbst als den ersten Diener seines Staates. Ich weiß nicht, ob die heutigen Politiker das vergessen haben, aber er sagte jedenfalls, ich bin der erste Diener in meinem Staat. Diese Aussage finde ich wunderbar und ob er es nun getätigt hat, lest in der Geschichte nach, will ich nicht viel zu sagen. Aber liebe Geschwister, liebe Gäste, wenden wir uns jetzt einem ganz anderen König zu. Es ist laut Offenbarung 19 der König der Könige, der Herr aller Herren. Er kam vor 2000 Jahren in diese Welt. Er kam als der König, der Messias. Und man höre und staune, wozu kam er? Um zu dienen, um wirklich auf verschiedenste Art und Weise zu dienen. Und ich möchte dazu die erste Bibelstelle, die auch angegeben ist im Gemeindebrief, vorlesen und danach noch mit uns beten. Die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, es sind die Verse 42 bis 45. Aber Jesus rief sie zu sich, die Zwölf, und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wozu ist der Herr Jesus Christus gekommen nach dieser Textstelle? Vers 45, um zu dienen und am Ende sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus hat das Lösegeld selbst an Gott, an seinen Vater, der heilig ist, der mit Sünde keine Gemeinschaft haben kann, bezahlt. Er selber, der Jesus, hat durch seine Gerechtigkeit und durch das Opfertod am Kreuz die Sünde bezahlt. Indem er es bezahlte, hat er unsere Sünden, so steht es in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, hat er unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Immer wieder lesen wir das im Neuen Testament, manchmal sogar schon vorgestattet im Alten Testament. Und auch der Apostel Paulus drückt das in einem Vers so präzise aus. In 2. Korinther 5, 21. Ganz einfach und verständlich. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. So wie Jesus keine Sünde begangen hat, kein Sünder war, aber wie ein Sünder behandelt wurde, so werden wir, die Gläubigen, die an ihn glauben, behandelt, als seien wir bereits gerecht. Es klingt so ein bisschen nach verkehrte Welt. Noch einmal der Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was ist das für ein wunderbarer Tausch, den wir eingehen dürfen, wenn wir Jesus Christus bei Wort nehmen und ihn bewusst als unseren Herrn und Heiland in unser Leben aufnehmen. Ja, er trug unsere Sünden, damit wir seine Gerechtigkeit tragen. Fast unvorstellbar. Gibt es in keiner Religion, kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist wirklich Evangelium in Kurzform. Er trug unsere Sünden, damit wir seine Gerechtigkeit tragen. Das ist frohe Botschaft. Die Voraussetzung dafür können wir nicht erfüllen. Die hat der Sohn selber getragen, indem er bereit war, wie wir es gelesen haben, zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Hat diese Tatsache eigentlich für mein Leben Konsequenzen? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir einmal lesen, er hat gedient, er hat sein Leben für uns gegeben. Was bedeutet das für uns? Philipper 2, Abvers 5. Denn ihr, wir Christen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist der Herr. Und er war bereit, sich so sehr zu erniedrigen, wie es gar nicht mehr ging. Er verließ die Herrlichkeit, die er im Himmel hatte. Er ist Gott und kommt als Mensch in Form, in äußerer Form, wie die Geschöpfe, die er geschaffen hat, in diese Welt, um ihnen zu dienen, ja sogar für sie zu sterben. Und wie fing der Satz an in Vers 5? Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Bereits im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, in den Versen 6 bis 7 heißt es, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Immer in dieser Reihenfolge. Nicht vom Millionär zum Tellerwäscher, sondern immer vom Tellerwäscher zum Millionär, wenn man mal ein weltliches Gedankenspiel dazu nimmt. Gott möchte uns gebrauchen, nicht damit wir erstmal gleich dienen und den anderen unsere Meinung sagen, weil wir alles besser wissen. Nein, wenn wir zu Christus kommen, wenn wir uns umgestalten lassen, sein Ebenbild, dann sollen wir seine Gesinnung annehmen. Dann sollen wir uns vom Heiligen Geist in die Aufgaben hineinführen lassen, die Gott für uns längst vorbereitet hat. Die Gesinnung Jesu war also, sich zu erniedrigen und uns mit seinem Opfertod zu dienen. Stellen wir uns an dieser Stelle mal die Frage, ist das auch unsere Gesinnung? Hand aufs Herz. Können wir als Gläubige ihm diesbezüglich ähnlich werden? Und wollen wir das überhaupt? Wonach strebst du? Hast du dir mal in deinem Leben Zeit genommen, darüber nachzudenken, was ist dein Lebensziel hier? Wisst ihr, was viele Menschen wollen? Hauptsache, wir haben Spaß. Lasset uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Unsere Frage, die uns heute beschäftigt, wollen wir herrschen oder sind wir bereit zu dienen? Wenn wir unsere alte menschliche Natur fragen, zumindest wenn ich meine frage, die möchte eigentlich lieber irgendwo am Strand liegen, sich sonnen lassen und bedienen lassen. Und wir lesen ja auch im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, zu Beginn, gerade in einer Zeit der heutigen, die Menschen werden sich selbst lieben. Oder liebt jemand anders mehr als sich selbst? Vielleicht gibt es einige Ehepartner, die jetzt sagen würden, ja. Aber in der Regel erstmal vorm Spiegel stehen, sich zurechtmachen, gut ankommen und am liebsten den ganzen Tag über andere das Kommando führen. Übrigens, so waren die Jünger auch noch gesinnt vor Pfingsten, als sie mit dem Herrn Jesus gingen. Wir haben ja angefangen, die Stelle in Markus 10 zu lesen, wo der Herr Jesus sagt und sich als Beispiel hinstellt, dass er gekommen ist, um zu dienen. Das hat er ja nicht so ohne Grund gesagt. Es ist immer gut, wenn wir eine Bibelstelle betrachten, dass wir wissen, was steht davor, was steht danach, dass wir den Zusammenhang erfassen. Und dann merken wir, dass in Kapitel 9 und 10 mindestens an zwei Stellen deutlich wird, dass die Jünger ganz andere Vorstellungen hatten, als jetzt zu dienen. Die dachten, Mensch, das Königreich kommt jetzt. Unser Herr Jesus wird als König auf dem Thron regieren. Und wir werden ihm die Schuhe putzen. Nein. Und wir wollen zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen. Wir wollen doch mitregieren. Das ist endlich mal etwas, was uns liegt, was Gott sicherlich für uns bestimmt hat. Aber wir müssen feststellen, unsere Gedanken sind oft ganz anders als Gottes Gedanken und Wege. Seine Wege und Gedanken sind oft viel höher als die unsrigen. Und das haben sie später nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und ab Pfingsten, wo der Heilige Geist in sie hineinkam, auch erkannt, begriffen und ausgeführt. Wir können ja nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir alle müssen eine Entscheidung treffen, möchten wir bereit sein, als Kinder Gottes unseren Mitmenschen zu dienen. So wie es der Jesus uns vorgelebt hat. Ja, wir haben es schon in der Einleitung so ein bisschen gehört. Was kann einen motivieren, dass wir bereit sind zu dienen? Dazu möchte ich mal Johannes Kapitel 13 aufschlagen. Eine Bibelstelle, die wir vor einigen Wochen hier auch schon einmal gestreift hatten oder drüber gesprochen haben. Da heißt es in Johannes 13, Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Gerade dieser letzte Satz, den müssen wir nochmal anschauen. wie er, der Herr Jesus, die Seinen, seine Jünger, in Klammern, von denen ich gerade gesagt hatte, die haben sich noch oft gestritten, wer der Größte unter ihnen sei, wer zur Rechten und Linken des Herrn sitzen darf, wie er diese geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ab dem Zeitpunkt, wo der Herr Jesus kam, ja, ich würde sagen, sogar ab dem Zeitpunkt, wo er noch im Himmel war, beschloss er, die Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Wir hatten ja ein wunderschönes Lied eben, wo es darum geht, erst den Herrn Jesus kennenzulernen, dann zu lieben und drittens ihm zu dienen. Da ist tatsächlich ein Zusammenhang in dieser Reihenfolge. Je besser wir den Herrn Jesus in unserem Leben erfahren und kennenlernen, und das tun wir in erster Linie, indem wir das Wort Gottes lesen, indem wir die Predigten hören, indem wir die Versammlungen nicht verlassen, umso mehr werden wir ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat den Heiligen Geist ausgegossen in unsere Herzen und damit ist die Liebe Gottes in uns hineingekommen. Die befähigt uns überhaupt erst, mit einer richtigen Motivation und Freude zu dienen. Und das ist der dritte Punkt, der uns heute ja im Wesentlichen beschäftigt. Die Motivation des Herrn Jesus ist, aus Liebe zu den Menschen dient er uns. Und wir lesen mal weiter, Johannes 13, die Verse 2 bis 5. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Was hat der Jesus hier getan? Er sprach nicht nur von Liebe, er praktizierte sie. Er hat seinen Jüngern, er als Herr und Meister, ihnen die Füße gewaschen. Immer wieder ein Vorbild, dem wir nur nacheifern können. Die Jünger kamen nicht auf die Idee, das zu tätigen. Ich doch nicht, wieso soll ich den anderen die Füße waschen? Vielleicht mal den Kopf, aber doch nicht die Füße. Der Jesus tat diesen Sklavendienst, Gästen die Füße zu waschen. Und dann lesen wir noch in den Versen 12 bis 17. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn wir es tun. Die Liebe als Motivation zum Dienen. Wir betrachten einmal einige Personen jetzt, die von dieser Liebe Gottes erfüllt waren und was das für Auswirkungen in ihrem Leben hatten. Lesen wir dazu über Paulus aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 8. 1. Thessalonicher Brief. Diese Gemeinde hatte der Apostel Paulus selber gegründet. Es war noch eine relativ junge Gemeinde, der er dort diente. So, genau, vom Titusbrief, vom Timotheusbrief, ja. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, bemerkenswerte Verse 3 bis 8. Da sagt er: Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. Auch das soll es geben. Sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Und zwei entscheidende Verse. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ist das nicht echtes Leben zur Ehre Gottes? Nicht um Menschen zu gefallen, nicht weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern es muss mir ein Herzensanliegen sein. Wenn ich den Herrn betrachte, wie er alle Zeit, gerade im Markus-Evangelium wird das sehr betont, als Knecht gekommen ist, als Diener. Und wir sollen uns davon sicherlich eine Scheibe abschneiden. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, ist es möglich. Wir sehen es hier an Paulus. Wir wissen den Lebenslauf von Paulus. Er war nicht immer so. Er wollte selber groß rauskommen als junger Mann. Er verfolgte die Gemeinde. Doch dann begegnete ihm Jesus. Und eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Das ganze Denken, das ganze Tun. In der Begegnung mit Jesus, mit der anschließenden Bekehrung und Wiedergeburt, kam diese Liebe Gottes, diese Agape-Liebe in sein Herz hinein. Und er fing an, nicht ein Verfolger der Gemeinde zu werden, sondern er fing an, ein Nachfolger Jesu zu werden. An dieser Quelle des Lebens angeschlossen, verblasste alles eigene Wollen in ihm. Und er stellte sein Leben ganz dem Dienst des Herrn zur Verfügung. Und er diente den Menschen. Und das hat man in der Einleitung schon gehört. Mit dem Evangelium und mit seinem ganzen Herzen. Da ist tatsächlich ein Zusammenhang. Ja, liebe Geschwister, es gibt ja viele Möglichkeiten zu dienen. Und da wollen wir uns noch ein wenig Gedanken machen. Was bedeutet eigentlich konkret dienen? Und ja, wo fange ich damit an? Ich habe mal 5 Worte mir ausgedacht, die mit einem G anfangen. Nämlich, womit können wir dienen? Mit Geld, Gaben, Gebet, Glaube, Gottes Wort. Es gibt sicherlich viel mehr, womit wir dienen können. Vielleicht, wenn hier eine Schwester vorne steht und eine andere kommt hinzu, um sie zu unterstützen. Haben wir heute Morgen ja schon erlebt. Im Galaterbrief 5, Vers 13 und 14 heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ob dieser Nächste nun in der Gemeinde ist, ob es unser Nachbar oder Arbeitskollege ist, unsere Familienangehörigen, wir sollen ihnen das Evangelium in der göttlichen Liebe weitersagen und wir sollen es ihnen auch vorleben, wie Paulus in der Gemeinde, wo er auch sein Leben mit ihnen teilte. Und das merkten die dort. Und deswegen nahmen sie das Evangelium auch so bereitwillig an. Sie merkten, der steckt voll dahinter. Er hat uns lieb, deswegen sagt er uns das. Deswegen lebt er es so vorbildhaft aus. In Galater 6, na, wir haben noch die Zeit, dass ich mal 10 Verse vorlese, ab Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Beim Dienen geht es darum, dass wir die verschiedenen Glieder des Leibes mit unseren unterschiedlichen Gaben, das ist wichtig, dass wir die kennen, 1. Korinther 12 bis 14. Und da merken wir, das Zentrum dieser verschiedenen Geistesgaben ist die Liebe, die alles übersteigt. Ohne Liebe könnten wir gar nichts tun. Dienen ohne diese Liebe, wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben wird, das wäre, als wenn man irgendwie ein Blechinstrument spielt und kein Mensch versteht, was dabei herauskommt. So sollen wir einander also die Lasten tragen. Denn wenn jemand meint, Vers 3, etwas zu sein, das er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Ich habe manchmal den Eindruck, bei manchen Christen steht in der Bibel, jeder aber prüfe das Werk des anderen. Aber hier in meiner Übersetzung heißt es, sein eigenes Werk. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Vers 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir sollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Manchmal werden wir vielleicht sehr schnell matt und müde. Vielleicht liegt es gar nicht mal daran, weil wir gerade Gutes tun, sondern weil wir uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigen, die drittrangig sind. Durchdenken wir mal unseren Tagesablauf. Vielleicht täte es uns gut, mal das ein oder andere wegzulassen, was überhaupt gar nichts mit der Nachfolge Jesu zu tun hat, was uns vielleicht hinderlich ist, damit wir Kraft bekommen für unseren eigentlichen Auftrag. Denn jeder Einzelne von uns, der Jesus nachfolgen möchte, der von ihm gerufen worden ist und dem guten Hirten nachfolgen möchte, den befähigt er, den beauftragt er, mindestens einen Dienst zu tun, in der Gemeinde und darüber hinaus. Lasst uns an allen Menschen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens, also den Glaubensgeschwistern auch der Gemeinde. Und da können wir immer wieder gegenseitig uns entsprechend unseren Gaben helfen, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Ich möchte jetzt zwei Personengruppen ansprechen, die Apostel und die Diakone. Diakone, das hat ja auch mit Dienen zu tun. Bibelkenner wissen, Apostelgeschichte 6. Während nach Apostelgeschichte 6 die leitenden Apostel dort in erster Linie beständig im Gebet und im Dienst waren und standen, dienten dann die gewählten Diakone bei den Tischen. In der Gemeinde, die wuchs und wuchs, und da waren viele Arbeiten zu verrichten. Die Apostel haben entschlossen, nein, wir werden uns jetzt nicht zerreißen. Auch das ist wichtig, wenn wir dienen dem Herrn. Dass wir nicht jeden Stein, der uns vor die Füße kommt, aufheben, sondern dass uns bewusst wird, welche Gaben hat uns der Herr gegeben? Welche Aufgaben habe ich? Und können vielleicht die anderen Aufgaben auch genauso gut andere übernehmen? Wichtig ist, und das macht auch viel mehr Freude und schenkt auch mehr Segen, wenn ich dort wirke, dort diene, wo Gott mir die Gaben entsprechend gegeben hat. Wir haben es ja hier bei den Aposteln, das waren welche, die waren stark im Gebet und die wussten den Segen des Gebets. Das gilt für uns allen natürlich auch. Und sie wussten, wir haben das Wort Gottes zu verkündigen. Die Lehre Jesu Christi den Geschwistern der frischen Gemeinde weiterzusagen. Und dann kamen andere Aufgaben. Und die waren nicht minderwertig, die waren auch wichtig. Soziale Aufgaben, diakonische Aufgaben. Aber da gab es andere, die auch mit tätig sein sollten. Das ist immer wieder, das wurde einem Mose schon geraten, du mach nicht alles alleine. Such dir fähige Leute aus, die dir mithelfen, die dich unterstützen, die andere Aufgaben von dir vielleicht übernehmen, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was Gott für dich vorgesehen hat. Wir müssen auch bedenken, dass der Dienst eher mit einem Marathonlauf als mit einem 100-Meter-Lauf zu vergleichen ist. Wenn uns der Herr nicht gerade frühzeitig wegnimmt, dann müssen wir unsere Kräfte auch einteilen. Ja, wir sollen dienen, die ganze Zeit reden wir davon, das Wort Gottes redet davon, aber auch mit Augenmaß. Wir sollen uns nicht überfordern. Was nützt es, wenn wir übermorgen Burnout haben? Der Jesus sagte mal zu seinen Jüngern nach einem harten Arbeitstag, so, jetzt ruhen wir aus, ruht euch aus. Wir müssen das richtig verstehen. Wir sollen nicht mit lechzender Zunge von einer Aufgabe zur nächsten springen, sondern wir sollen weise sein. Wir müssen das immer wieder im richtigen Verhältnis sehen. Deswegen haben, wie gesagt, die Apostel gesagt, ja, das ist ein wichtiger Dienst, sehen wir ein, aber dazu gibt es andere. Und so gibt es immer wieder weitere Möglichkeiten. Ich finde eine wunderschöne Stelle, ein Vers ist 2. Timotheus 4, Vers 11. Der 2. Timotheusbrief, wohl das letzte Buch, der letzte Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, aus dem Gefängnis heraus. Er ahnte, er wusste wohl, dass sein Tod bald bevorsteht. Da heißt es im 2. Timotheus Kapitel 4, ich lese erstmal die Verse 7 und 8, da schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, das schreibt er dem Timotheus, seinem Mitstreiter. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich glaube, das ist auch so, er spricht ja hier von einem Kampf, wenn man von einem, na sagen wir mal, 1000-Meter-Lauf sprechen, wenn man möglichst als Erster am Ziel ankommen will, dann wird man während dieses Laufes nicht ständig gucken, ach, da ist ja noch der Emil, der guckt mir auch zu oder sonst was und wie weit habe ich es eigentlich schon geschafft? Nein, man muss auf das Ziel schauen, wenn man schnell davon wetzen will. Und so ist es eigentlich auch in unserem geistlichen Kampf, in den wir hineingestellt sind, nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die finstere Macht, dass wir da immer wieder Jesus vor Augen haben und dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Nach dem Kampf ist eine Belohnung, eine himmlische Belohnung. Ja, und dann im gleichen Kapitel, Vers 11, wo er mitteilt, dass er den Lauf nahezu vollendet hat, sagt er dann in Vers 11, nur Lukas ist bei mir. Dieser eine Satz, er war offensichtlich ganz alleine dort im Gefängnis. Was hatte er den Gemeinden, was hatte er den Einzelnen gedient? Und jetzt, Gott sei Dank, dieser Lukas war bei ihm. Einer, der zu ihm stand. Einer, der ihn mitgetragen hat. Wie wichtig ist es oft, dass wir anderen beiseite stehen, gerade wenn sie in Not sind. Das erwähnt er hier extra. Vorher sagt er noch, alle anderen, die sind dort und dorthin gezogen. Aber der Lukas, der ist noch bei mir. Was ist das für ein wichtiger Dienst, jemanden zu unterstützen? Vielleicht auch die älteren Geschwister in unseren Reihen, die oft einsam sind. Und dann geht es noch weiter. Nur Lukas ist bei mir, Vers 11. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit. Warum? Denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Markus, Johannes Markus. Ich glaube, wir wissen, dass er bei der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas als Diener mitgegangen ist. Und irgendwann war es ihm offensichtlich zu viel. Er ist weg. Er hat den Dienst quittiert. Und dann hatte später mal Barnabas den Vorschlag gemacht, auf einer weiteren Missionsreise mit Paulus, lass uns den Markus wieder mitnehmen. Den? Der hat mich enttäuscht. Nee, ich suche mir jemanden anders. Das kam zu einem Streit zwischen diesen beiden Männern Gottes. Und Paulus ging seiner Wege, Barnabas ging seiner Wege. Aber hier lesen wir, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Offensichtlich gibt Gott einem eine zweite Chance. Selbst dann, wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Das finde ich so ermutigend. Denn wir sind noch Menschen aus Fleisch und Blut. Wir werden andere enttäuschen. Wir haben vielleicht einen Dienst und verschlafen ihn aus irgendeinem Grund. Aber ich sage dir, denk darüber nach, versuche es zu ändern, ja, aber steh auf und mach weiter. Markus wurde ihm noch nützlich zum Dienst. Gott nimmt auch den an, der gefallen ist und wieder aufsteht. Finde ich wunderbar. Ich möchte noch von einigen sagen. Markus 12, 41 bis 44. Wir nähern uns fast der Ausgangsstelle. Da lesen wir, wie man auch dienen kann. Das sind ja hier nur Beispiele. Markus 12, 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Ist in Ordnung. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein, das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich glaube, das braucht man gar nicht weiter zu betonen. Sie überlegte nicht, Zehnten, Netto, Brutto, sie hat alles reingelegt. Alles für den Herrn. Sie wird erwähnt hier in der Bibel. Die arme Witwe. So kann man auch dienen. Zwei Personen möchten wir noch betrachten. Einmal Mose. Im Hebräerbrief wird gesagt, dass er treu war in seinem ganzen Haus. Und er hatte einen gewaltigen Auftrag, den er erfüllte. Ein einziges Mal war er nicht treu, hört er nicht auf das Wort Gottes. Darum hat Gott ihm gesagt, du sollst das Volk führen, nur bis zum gelobten Land, nicht weiter. Und ansonsten heißt es von ihm, dass er treu war. Was hat der Mann auf sich genommen, so ein Riesenvolk zu leiten, zu führen? Übrigens, am Anfang hat er es in eigener Kraft versucht, als er dort noch in Ägypten war. Er tötete einen Ägypter, meinte, das war richtig, falsch. Er hat es aus eigener Kraft versucht. Wir müssen aus der Begegnung mit dem Herrn Jesus heraus unseren Dienst tun, in seiner Kraft. Gott schickt ihn für 40 Jahre, Schafe zu züchten, die Herde zu betreuen, Schafologie nennt man das in der Theologie. Und dann konnte er das Ganze, was er dort gelernt hatte, wie gibt man ihnen Nahrung, wie hält man sie zusammen, auf Menschen übertragen. Dann im Auftrage Gottes und es gelang. Und ganz zum Schluss, einer war fast die ganze Zeit bei ihm, der schon von klein auf, von Jugend an, ein Diener des Moses war. Wer war das? Aaron auch, ja, das war sein älterer Bruder. Wie bitte? Josua. Josua, er hatte immer wieder Mose als Vorbild. Es ist wunderbar, wenn wir Vorbilder haben, die so für den Herrn eintreten. Und als Mose dann vom Herrn einberufen worden ist, da hat er diesen Auftrag durchgeführt, das Volk ins gelobte Land zu ziehen. Und ich möchte mit zwei Versen enden, die in Josua 24 stehen. Das sind die Verse 14 und 15. Und ich wünschte mir, sie haben auch uns persönlich etwas zu sagen. Da sagt Josua im letzten Kapitel des Buches Josua, kurz bevor er stirbt. Er spricht zum Volk Israel: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk antwortete: Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Wenn doch das auch unsere Antwort wäre, das wäre doch wunderbar. Diener für den Herrn, nicht um Ehre bei den Menschen zu bekommen, sondern um ihm zu gefallen. Lasst uns aufstehen, vielleicht möchten noch einige mit uns beten. Was ist das für eine Gnade und ein Vorrecht, dir anzugehören, Herr Jesus. Danke, dass wir dich kennenlernen dürften, dass wir dich lieben lernen konnten und dass wir dir dienen können. Danke, Herr Jesus, dass das eine gesunde Gemeinde ausmacht, wo viele bereit sind, mit anzupacken, mitzuhelfen und zu dienen, entsprechend deinem Auftrag, den du jedem Einzelnen gegeben hast. Wir danken dir und loben und preisen dich. Amen. Amen.